Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf herzlich willkommen. Ein neuer Grass ist erschienen.
Von A wie Anfang bis Z wie Zettelkram.
So klingt er von ihm selbst gelesen, der Anfang seines Buches Grimms Wörter, eine Liebeserklärung. An was oder wen hören wir gleich und auch noch einen weiteren Ausschnitt aus der Hörbuchfassung. Danach fahren wir fort mit unserer Serie Exportschlager Kinderbuch heute.
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, von Wolf Erlbruch.
Danach gehen wir auf akustische Kreuzfahrt mit David Foster Wallace und Thomas Böhm bringt uns am Ende wieder Buchmanieren bei. Dieses Mal steht ein Fragezeichen über seiner Kolumne. Aber zuerst zu Grass.
Von A wie Anfang bis Z wie Zettelkram. Wörter von all das her, die abgetan sind oder abseits im Angstrad laufen und andere, die vorlaut noch immer bei Atem sind. Ausgewiesen, abgeschoben nach anderswohin. Ach, alter Adam.
Wortspiele haben es ihm angetan. Günter Grass in seinem neuen Buch Grimms Wörter. Ein sehr vielschichtiges Werk. Einerseits geht es um das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm. Die Märchensammler waren ja auch Philologen und hatten dieses Mammutprojekt im 19. Jahrhundert begonnen. Es geht weiter um die Liebe zur deutschen Sprache und es geht um Politik. Die politische Standfestigkeit der Professoren Brüder Grimm, die den Kleinstaat Hannover verlassen und nach Berlin quasi ins Exil gehen mussten, ist Grass Vorbild für sein eigenes politisches Bekenntnis. Unser Kritiker Klaus Siblewski hat das Buch mit Freude gelesen. Helfen Sie uns, Herr Siblewski, das ein bisschen auseinander zu pflücken. Zunächst mal, was interessiert Grass denn an den Brüdern Grimm?
Also an den Brüdern Grimm interessiert ihn tatsächlich, und das war als erstes eine Überraschung für mich, dass sie mit ungeheurer Akribie Wörter verzeichnen. Und er erzählt in seinem Buch darüber, welche Wörter sie verzeichnen, wie sie damit umgehen und dass sie vor allen Dingen in der Literatur selber Belegstellen suchen, um die Bedeutungen der einzelnen Wörter, die sie interessieren, festlegen zu können. Zweitens interessiert ihn etwas anderes, nämlich, dass diese Idee zu diesem riesigen Wörterbuch, den Brüder Grimm erst ab dem Zeitpunkt sympathisch geworden ist und sie darüber ernsthafter nachgedacht haben, als sie des Landes verwiesen worden sind, als sie Opfer von politischer Willkür geworden sind und als sie so etwas, und das nennt Grass nicht direkt so, aber verschwiegen in der Arbeit an der deutschen Sprache so etwas wie Heimat gefunden haben. Und tatsächlich, auf eine sehr indirekte Weise nimmt Grass das zum Anlass, über sich als politischen Menschen und als Bürger und als politisch denkenden Autor nachzudenken. Und das ist in seiner ganzen Mischung etwas sehr Chamäleonhaftes, etwas literarisch sehr komplex Angelegtes, aber außerordentlich interessant zu Lesendes.
Wie kriegt er denn diese Komplexität jetzt in einen Text? Also wie kriegt er die Arbeit an einem Wörterbuch im 19. Jahrhundert mit dem in der Gegenwart politisch handelnden Autor Grass zusammen?
Glücklicherweise auf eine sehr indirekte Art und Weise. Er empfindet Nähen und erzählt von Nähen, nämlich der Sprachnähe und der Sprachversessenheit, die die Brüder Grimm haben und die auch ihn bei seiner Arbeit an seinen Texten enorm beflügelt. Und aus dieser Nähe heraus setzt er immer wieder an zu großen Ausflügen in seine jeweilige politische Gegenwart. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn es um den Buchstaben A geht, kommt er bei dem Begriff der Arbeit an, dann überlegt er, die Brüder Grimm konnten Karl Marx und dessen Überlegungen zur Arbeit noch nicht so genau kennen. Dann überlegt er, was ist eigentlich mit den Arbeiterinnen? Von den Arbeiterinnen kommt er auf Arbeiterfrauen und von dort denkt er dann an eine Parteiversammlung, die er für die SPD in den 60er Jahren vor 300 Arbeiterfrauen gehalten hat und wo ihm eine ganz spezielle Art von politisches Engagement abverlangt worden ist. Und von dort kehrt er wieder zurück zu den Brüder Grimm. Also Es sind keine direkten Bezüge, die er sucht, sondern indirekte, assoziative. Und das ist das, was dieses Buch interessant macht. Denn es macht es tatsächlich vielschichtig und auf eine sehr reizvolle Art und Weise zu lesen.
Hier müssen wir nochmal nachschieben zu der Form. Er hat das Buch tatsächlich angelegt wie ein Alphabet, also wie die Grimms ihr Wörterbuch angelegt haben. Und deshalb die Assoziation, er spielt da auch mit der Sprache und das macht auch wahnsinnig Spaß zu lesen, weil jetzt da der Dichter Grass auch zum Tragen kommt. Trotzdem, Politik spielt eine große Rolle. Ist das so eine Art versteckte politische Biografie, die er da auch vorlegt?
Also damit treffen Sie den Nagel auf den Kopf, denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was treibt den Mann dazu, also sich derart in diese ganzen Wortspiele und Wortakrobatien sozusagen regelrecht hineinzubohren. Er schreibt auf die Art und Weise im Grunde genommen den dritten Teil seiner Autobiografie. Zwei Teile sind bisher erschienen, und zwar beim Häuten der Zwiebel 2006. Dort hat er von sich als jungen Mann geschrieben. Dann in einem zweiten Teil, der Box, ist er auf sein Leben als Ehemann, als Familienvater, als Liebender eingegangen. Und im Grunde genommen hat ein dritter Teil bisher immer offen gestanden, nämlich der, was er als politisch engagierter Bürger getan hat und als ein politisch denkender Autor. Und genau diesen Teil hat er jetzt nachgeliefert.
Es gibt ein Interview mit ihm, in dem er sagt, ich bin leer geschrieben. Wenn ich das nicht wäre, hätte ich für das Buch nicht alles gegeben. Er meint dieses Buch jetzt. Hatten Sie das Gefühl, es hier mit einem Abschluss, ja vielleicht sogar mit einer Summe des Lebens zu tun zu haben?
Ich hatte das Gefühl, es ist insofern ein wirklich spätes Werk, ein Alterswerk, als zwei Motive sehr stark darin vorkommen. Und zwar nicht, dass Grass in diesem Buch anfängt, neu politisch über alle Verhältnisse nachzudenken, das überhaupt nicht, sondern dass er noch einmal darüber nachdenkt und dass er noch einmal anders darüber nachdenkt. Und dieses andere Nachdenken ist jetzt nun tatsächlich sehr verblüffend. So verspielt und versonnen, fast kindlich an Wörtern hängend, habe ich Grass noch nie erlebt. Und insofern ist es nicht so sehr eine Bilanz, sondern ist es eine Art von Loslassen, eine Art von leichterem Umgang mit den Themen, die ihn ein Leben lang beschäftigt haben, mit einem, wie kann man das sagen, etwas versöhnteren Blick auf die politischen Verhältnisse, die ihn jeweils in seine Lebenskämpfe hineingetrieben haben. Insofern nicht so sehr Bilanz, aber ein großes Abschiedswerk.
Meint der Kritiker Klaus Siblewski. Nachzutragen wäre noch, dass das Original quasi, das deutsche Wörterbuch, den Brüdern Grimm seinerzeit über den Kopf wuchs. Nur drei Bände schafften sie zu Lebzeiten. Generationen von Wissenschaftlern waren noch damit beschäftigt, bevor 1961 alle 32 Bände vorlagen, also 120 Jahre nach den Brüdern Grimm. Und es ist immer noch ein wichtiges Nachschlagewerk, von dem es mittlerweile auch eine Netzfassung gibt. Von Günter Grass neuem Buch Grimms Wörter gibt es die nicht. Das ist vom Autor selbst besonders schön gestaltet, dieses Buch, im Steidel Verlag erschienen. Und auch die Hörbuchfassung, auch Steidel Verlag, hat Grass selbst eingesprochen. Hier noch ein kleiner Ausschnitt mit Variationen zum Aber.
Nein, aber, ja, aber ja doch, aber nein doch. Wenn aber nicht das, sondern abermals das oder aber ganz anderes geschehen wäre. Als sich gegen Abend das Aber und das Oder trafen, um ihre Bedenken zu tauschen, war schon das vorlaute Doch da. Vor jedem Aber lauert ein Doch, und in dem Dennoch kichert der Aberwitz, gibt Aber klug Antwort, doch aber doch. Als aber die Aber-Ehe, wie die Nebenehe bei Fischart heißt, als Abersaat aufging, riefen alle Aberkinder, uns aber hat niemand gewollt.
Günter Grass aus seinem neuen Buch Grimms Wörter. Kinderbücher aus Deutschland sind beliebt in aller Welt. Ein Viertel aller Buchrechte, die ins Ausland verkauft werden, sind Rechte für Kinderbücher. Manche Titel sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Und einige der beliebtesten stellen wir Ihnen in unserer Serie vor.
Das Jahr der Wölfe.
Herr der Diebe.
Die Wolke.
Eine Woche voller Samstag.
Echtsommer.
Jim Knopf und Lukas der
Exportschlager Gott. Kinderbuch.
Heute vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ein berechtigtes Anliegen, wenn man mit einem Haufen auf dem Kopf durch die Gegend läuft. Werner Holzwarth als Autor und Wolf Erlbruch als Zeichner haben den Maulwurf bei seiner Recherche begleitet. Herausgekommen ist dabei ein Bilderbuch über die natürlichste Sache der Welt. Stefanie Duckstein stellt es vor, zusammen mit dem Autor.
Ja, hier habe ich ein bisschen halt Kinderbücher. So. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Werner Holzwarth lehnt lässig im Ledersofa, legt den Kopf in den Nacken und schaut an die Zimmerdecke einer großzügigen Frankfurter Altbauwohnung. Er sucht nach einer Beschreibung für sich selbst.
Ein alter Mann mit weißen Haaren, der versucht, sein Gewicht zu halten, aber es nicht ganz schafft. Relativ klein ist, mit 1,74 Meter. Ja, Punkt.
Alter Mann ist kokett. Holzwarth, 63, Poloshirt, Jeans, Sportschuhe, ist ein lockerer Zeitgenosse. Sein Hometrainer steht zwischen Bücherregal und Marilyn Monroe-Poster. Mickey-Maus-Magazine liegen im Badezimmer. Der Werbetexter und Kinderbuchautor lacht herzhaft und gerne und nennt die Dinge beim Namen. Dinge, um die sich andere gern drücken.
Es war ein Tabuthema noch. Scheiße. Welche Oma kauft ihrem Enkel ein Buch über Scheiße?
Die Omas kauften. Und nicht nur die. Das Kinderbuch vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, verkaufte sich seit seinem Erscheinen 1989 über 1 Million Mal im deutschsprachigen Raum. Und nicht nur das. Ob in China oder Bolivien, in Saudi-Arabien oder Island, überall kennt man ihn, den kleinen Maulwurf. Das Kinderbuch ist in 33 Sprachen übersetzt.
Die Analphase ist global.
Meint Holzwarth. Doch worum geht es hier eigentlich?
Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es. Es war rund und braun, sah ein bisschen aus wie eine Wurst.
Hä?
Und das Schlimmste, es landete direkt auf seinem Kopf.
So eine Gemeinheit! Wer hat mir auf den Kopf gemacht?
Um herauszufinden, wer ihm denn da eins auswischte, wackelt der Kopfbeschmutzte von Tier zu Tier, von Hasenkötel zu Kuhfladen. Taube, Pferd, Schwein oder Ziege, keiner will's gewesen sein. Auf der Suche nach der einen und scheinbar wesentlichen Frage ist der Kleine äußerst hartnäckig. Eine Eigenschaft, die auch Werner Holzwarth gern für sich in Anspruch nimmt.
Also es ist ein selbstbewusstes, kleines Kerlchen, das sich nicht alles bieten lässt, was ich auch gut finde. Ich lasse mir auch nicht alles gefallen. Ich bin schon so ein kleiner Wadenbeißer. Und das ist er ja, so wie er rüberkommt, ja auch vielleicht. Das zumindest bin ich, ja.
Holzwarth mag die freche Provokation. Er kommt aus der Werbebranche. Arbeitete zunächst als Texter, dann als Kreativdirektor verschiedener Agenturen. In den 80ern war er auch mal Journalist in Südamerika. Heute lehrt Holzwarth an der Bauhaus-Universität Weimar visuelle Kommunikation. Entwickelt mit seinen Studenten Kampagnen gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern oder Gewalt in der Ehe. Er ist ein Mann der Worte, der scharfen Worte. Wie, fragt man sich, kommt so ein Mann auf den Maulwurf?
Das kam, als ich mit meinem ältesten Sohn, als er damals 3 oder 4 war, in Frankfurt im Park spazieren ging. Und wenn man, oder 2, 3, also wenn man gerade laufen kann, wenn man gut laufen kann, ist man ziemlich weit unten am Boden. Und guckt woanders hin, als wenn man 1,70 Meter oder 1,75 Meter groß ist. Und er sah halt immer die Häufchen, Hundehaufen. Und er wollte damit spielen, er wollte damit Fußball spielen oder damit kicken. Und ich war immer derjenige, der gesagt hat, nein, geh da weg und lass das. Und habe ich gedacht, um den irgendwie da wegzubringen von diesem Thema, kaufst ein Buch. Und bin in die Buchhandlung und habe gefragt, ob es da was gibt. Und da gab es nichts. Und dann habe ich die Geschichte selber gemacht. Geschrieben. Vom Maulwurf.
Wie ein Staubsaugervertreter sei er 2 Jahre lang von Verlag zu Verlag gerannt, erzählt Holzwarth. Doch die fanden das Thema eher unappetitlich und ließen die Finger davon.
So eine Gemeinheit!
Doch die Ablehnung der Verlage hielt Holzwarth nicht auf. Der kleine Peter Hammer Verlag schlug schließlich zu.
Endlich jemand, der mir weiterhelfen kann,
dachte der kleine Maulwurf.
Pling! Das 20-seitige Bilderbuch wurde der Renner. Und für den Zeichner Wolf Erlbruch war der Maulwurf der Anfang einer internationalen Karriere als Illustrator.
Wirklich die Marktlücke erwischt, das hat's gemacht. Und natürlich auch, dass ein toller Illustrator dabei ist.
Vergangenes Jahr feierte der Maulwurf seinen 20. Geburtstag. Es gibt ihn als Kinderbuch, als Hörkassette, als Musical. Kinder spielen das Stück auf der Bühne. Und das Ende der Geschichte? Schließlich fand der Maulwurf den Übeltäter. Der Metzgershund Hans Heinrich war's. Auge um Auge, Zahn um Zahn, der Maulwurf rächt sich. Und dann?
Für mich war das Buch nie zu Ende. Klar, dieser Hund, der wacht auf. Der merkt doch, dass er was auf dem Kopf hat. Und wenn er noch einigermaßen beieinander ist, dann riecht er auch, was es ist. Das lässt er nicht auf sich beruhen oder liegen. Das ist doch klar, dass der jetzt weitermacht.
Eine wunderbare Gelegenheit für Holzwart, die Geschichte fortzuschreiben. Die Rache des Hans Heinrich ist als Musical erschienen und fordert bis heute ihren Tribut.
Ein jeder ist zufrieden, der Maulwurf hat's geschafft. Das Grauen hat ein Ende, ist das nicht fabelhaft? Doch eins sollte man sich merken, ob alt, ob jung, ob klein. Wer denkt, er wäre der Größte, fällt manchmal schwer herein.
Ich bin der Größte.
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ein weltweiter Kinderbucherfolg made in Germany. Nächste Woche stellen wir Ihnen in unserer kleinen Serie den Herrn der Diebe vor. Das Buch, mit dem Cornelia Funke sich den amerikanischen Buchmarkt geöffnet hat.
Pardon, Herr Wachtmeister, ich wollte mir nur mal erkundigen.
Sein oder nicht sein.
Schauspielkunst, Theater, Existenz.
Na, der redet ja hübsch über mich.
Schöne Töne.
Es war ein literarisches Ereignis, als im vergangenen Jahr Infinite Jest, unendlicher Spaß, das Hauptwerk von David Foster Wallace auf Deutsch erschien. Seitdem gilt der amerikanische Kultautor auch hierzulande als einer der wichtigsten literarischen Kritiker der Spaßgesellschaft. Auch eine Luxuskreuzfahrt in der Karibik war für ihn eher Albtraum als Traumreise. Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich, heißt der Essay, den er darüber verfasst hat und der jetzt in einer Hörbuchfassung vorliegt, gelesen von Dietmar Beer. Ein Titel übrigens, der durch den Freitod von Foster Wallace vor 2 Jahren einen recht doppeldeutigen Sinn bekommen hat.
Heute ist Samstag, der 18. März. Ich habe sacharinweiße Strände gesehen. Wasser von hellstem Azur. Ich habe erfahren, wie Sonnenmilch riecht, wenn sie auf 21.000 Pfund heißes Menschenfleisch verteilt wird. Ich bin in 3 Ländern mit Man angeredet worden.
Traum oder Albtraum? Diese Luxuskreuzfahrt durch die Karibik enthält für den damals 33-jährigen Autor und Journalisten David Foster Wallace in »Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich« wohl beide Elemente. Von Anfang an lässt er uns staunend, bewundernd, aber auch zweifelnd am Sinn solcher Luxusreisen teilhaben. Es gelingt ihm nicht, sich einzufügen, auch äußerlich nicht.
Für ein formelles Dinner gibt es nichts anderes als Smoking oder Dinnerjacket. Ich, Döspaddel, war allerdings der Meinung, formelle Kleidung bei tropischen Temperaturen sei völlig absurd und wollte mir daher weder ein Smoking kaufen noch leihen. Wirklich, es war eine Qual, an jenem ersten formellen Abend in einem T-Shirt mit Smoking-Aufdruck unter lauter festlich angezogenen Leuten zu sitzen. Niemand an Tisch 64 verlor übrigens ein Wort über meine unzulängliche Garderobe, aber das bedeutete wohl nur, dieser Bruch der Konvention war so ungeheuerlich, dass man ihn nur noch mit eisigem Schweigen quittierte.
Der Schauspieler Dietmar Beer liest einfach wunderbar. Mit ironisch-naivem Tonfall trifft er die Haltung des Autors. Gespannt folgt man seiner Stimme an Bord des Luxusdampfers und ist beim Hören mehr als einmal erleichtert, dass man nicht selbst auf Kreuzfahrt ist. David Foster Wallace hält einfach alles akribisch fest, detailliert und mit einem Blick so scharf wie eine Rasierklinge. Von der Warteschlange am Pier über den Rundum-Verwöhnservice an Bord, der ihn so irritiert, dass er sich verfolgt und ständig beobachtet fühlt. Bis hin zum lückenlosen Besichtigungs- und Unterhaltungsprogramm, das ihm wie eine ausgeklügelte Bevormundung erscheint.
Ich habe Schwärme winziger Fische mit fluoreszierenden Flossen gesehen. Ich habe einen 13-jährigen Jungen gesehen, der ein Toupet trug. Ich habe die 145 Katzen im Haus von Ernest Hemingway in Key West, Florida gesehen. Gerochen übrigens auch. Und war Zeuge, wie eine Frau in Silberlamé einen gläsernen Aufzug von innen flächendeckend vollgekotzt hat. Ich habe mit unterernährten Kindern um den Preis für Halskettchen gefeilscht. Ich kenne jede denkbare Erklärung und Rechtfertigung eines Menschen, der $3000 für eine Karibikkreuzfahrt ausgibt.
Der Autor David Foster Wallace bewegt sich wie ein Fremdkörper über das Schiff und löst mit seinen klugen Fragen und unüberlegten Aktionen Befremden und Abwehr aus. So gefährdet er unbeabsichtigt die Arbeitsplätze des Personals, weil er sein Gepäck selbst tragen will. Verletzt die Gefühle des Küchenchefs, weil er um altes Bratenfett bittet. Das will er über Bord kippen, denn er hofft, damit Haie anzulocken, die er beobachten will. Foster Wallace ist froh, wenn er sich zwischendurch dem ganzen Rummel entziehen kann. Daher verbringt er den letzten Abend seines Luxuslebens einfach in seiner Kabine im Bett, schaut aus dem Fenster und genießt.
Umgeben von Obstresten und abgegessenen Cabin-Service-Tabletts, fühlte mich aber sonst ganz wohl, froh, auf der Nadir zu sein und froh, sie bald verlassen zu können. Froh vor allem, das Verwöhnprogramm überlebt zu haben. Und auch wenn ich durch meinen Trancezustand die große Talentshow und das Farewell-Midnight-Buffet am letzten Abend verpasste, mein Wiedereintritt in das normale, selbstverantwortliche Landrattenleben ging weit unproblematischer vonstatten, als ich nach einer Woche rein Nichtstuns befürchtet hatte.
David Foster Wallace, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Auf 4 CDs im Münchner Hörverlag erschienen, gelesen von dem Schauspieler Dietmar Bär. Und das war ein Hörbuchtipp von Renate Naber.
Buchmanieren mit Thomas Böhm.
Das Ende markiert in der Regel einen Punkt. Wir lassen diese Sendung mit einem Fragezeichen enden.
Wissen Sie, was ein Plank ist? In einem Donald Duck-Comic würde jetzt in jedem ihrer beiden Augen ein Fragezeichen auftauchen, als bildliche Umsetzung des fragenden Blicks. Ein Plank ist ein Schreibfehler, ein Leerzeichen, das irrtümlicherweise vor ein Fragezeichen gesetzt wird. Denn richtigerweise wird das Fragezeichen ja ohne Leerzeichen an das letzte Wort eines Fragesatzes angeschlossen. Warum eigentlich? Und fragen wir uns weiter, woher kommt eigentlich das Fragezeichen? Wie immer bei solch grundsätzlichen Fragen ist die Antwort unbefriedigend. Sie lautet, der Ursprung ist umstritten. In lateinischen Manuskripten wurde statt des uns so vertrauten Hakens mit Punkt das Wort Questio ans Ende eines Fragesatzes geschrieben. Klar, dass die Skribenten irgendwann rationalisierten und auf eine Abbreviation umstiegen. Statt Questio stand nur noch der Buchstabe Q am Ende eines Satzes, der sich dann im Laufe der Zeit in die heute vertraute Form umbog. Möglich aber auch, dass sich das Fragezeichen aus der sogenannten Tilde entwickelt hat, einem seit dem 9. Jahrhundert in Handschriften gebräuchlichen kleinen Wellenzeichen, das auch in der frühen Notenhandschrift gebräuchlich war. Denn tatsächlich ist das Fragezeichen eine Art Gesangsanweisung. Es diente, wie die anderen Satzzeichen, dazu, den Text für den mündlichen Vortrag zu gliedern und dem Vorlesenden anzuzeigen, an diesem Satzende ist die Stimme zu heben, denn das ist das akustische Signal für eine Frage, nicht wahr? Kein anderes Satzzeichen hat eine solche Karriere gemacht wie das Fragezeichen. So ist das Fragezeichen beispielsweise das Hauptfördermittel der Wissenschaft, um es poetisch mit Hermann Hesse zu sagen, alles Wissen und alle Vermehrung unseres Wissens endet nicht mit einem Schlusspunkt, sondern mit Fragezeichen. Auf der Sesamstraße formuliert man den gleichen Gedanken bekanntlich so, wer nicht fragt, bleibt dumm. Warum? Das weiß ich gerade nicht und antworte deshalb mit dem Dichter W.H. Auden, schwere Fragen zu stellen ist einfach.
Damit hat es sich Thomas Böhm natürlich einfach gemacht, aber ich wollte es wissen und habe nachgeschlagen. Wildcard oder Joker, beides ursprünglich Spielkarten, sind Fachausdrücke aus dem Computerbereich und bezeichnen einen Platzhalter für andere Zeichen. So, damit wäre das Fragezeichen auch ausgeräumt. Wollen Sie noch wissen, wo die Buchangaben nachzuschauen und diese Sendung nachzuhören ist? Neues Fragezeichen unter www.dw-world.de/literatur. Ich bin Gabriela Scharf, machen Sie es gut.